Genau, wir lesen das Gebet des Herrn von Vers 9 bis zum Ende. Wer möchte es mal vorlesen? Ja.
Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.
Danke. Ja, das letzte Mal hatte ich ja so ein bisschen wiederholt. Und wir haben gesehen, es gibt zwei Teile in diesem Gebet. Das eine ist die Erleuchtung unseres Verstandes, also der Heilige Geist, der uns Erkenntnis schenken soll, uns Weisheit und Einsicht geben soll, damit wir ihm würdig wandeln. Der zweite Teil ist aber, dass er uns stärken soll nach der Macht seiner Herrlichkeit. Also wir brauchen Gottes Belehrung, Gottes Hilfe, Gottes Weisheit, aber wir brauchen auch die Kraft. Was hilft es mir, das ist ja der Fluch eigentlich vom Sündenfall, dass der Mensch wusste, was böse ist, aber keine Kraft hatte, das Gute zu erwählen und das Böse zu verwerfen. Nun, durch die Sünde ist sogar das Wissen noch viel weiter verfinstert worden als damals bei Adam und Eva, aber genauso wenig ist die Kraft da. Der Herr stellt all das wieder her und er tut es um Christi willen. Und das sehen wir hier, Paulus betet dafür, weil sie Glauben an den Herrn Jesus und Liebe zu seinen Heiligen hatten. Er sah das nicht als etwas, was sie als Vorleistung hatten, sondern als Frucht Gottes, des Handelns Gottes in ihrem Leben. Und daher war er überzeugt, Gott rechnet ihnen den Verdienst Christi zu. Darum bat er für diese Dinge. Das war so wie ein Bewusstsein, dass diese Dinge verheißen sind und darum auch gegeben werden sollen. Und das trieb ihn zum Gebet, nicht zum passiven Warten, sondern zum Gebet. Nun gekräftigt mit aller Kraft, sagt er, durch seinen Geist. Wir denken manchmal, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, heute geht es also besondererweise um, wir haben das vorletzte Mal, ist jetzt schon eine Weile her, haben wir vom Ausharren gesprochen. Das Ausharren bedeutet ja, also Luther besetzt es meistens mit Geduld. Das griechische Wort Hypomone würde man wörtlich übersetzen, darunter bleiben. Und es bedeutet in besonderer Weise in schwierigen, harten Situationen nicht aus der Schule Gottes zu laufen, sondern darunter zu bleiben. Das heißt, mit einer Haltung darin zu stehen, die sich der souveränen Weisheit Gottes unterwirft. Und es bejaht, also anerkennt es, was Gott tut, und es bejaht. Und das ist das Ausharren. Und dieses Ausharren wird von uns gefordert, mal augenblicklich zwar für einzelne Situationen, aber insgesamt ist es etwas, was von uns gefordert wird als Grundhaltung, bis der Herr kommt. Also Ausharren brauchen wir in einer Welt der Sünde, in einer Welt der Ungerechtigkeit, in einer Welt des Leides und der Verfolgung, die auch noch kommen kann, aber die immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Ein Ausharren, ein Drunterbleiben heißt nicht ein Schlucken, sondern es heißt ein Anerkennen, dass Gott diese Dinge bestimmt hat und das Kreuz bestimmt hat, bis dass er kommt, und darum bleiben wir drunter. Das nächste Wort, das er benutzt, ist eng damit verbunden und sagt Langmut. Langmut, also Ausharren und Langmut. Und die Frage ist, was bedeutet Langmut? Wo finden wir Langmut? Und wir haben ein paar Stellen, die uns etwas von Gottes Langmut sagen. Römer 4, Vers 2 zum Beispiel. Können wir das mal aufschlagen? Nicht 4, Vers 2, sondern 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Er zeigt also, Gott ist langmütig, ist ein Charakterzug Gottes. Gott ist langmütig. Mit wem ist er langmütig? Mit dem Sünder ist er langmütig. Und warum ist er langmütig oder worin zeigt sich die Langmut Gottes? Nun, der, der schon längst das Gericht verdient hat, empfängt Gnade, Güte, Barmherzigkeit, gute Gaben Gottes. Das ist Langmut. Gott also hat Geduld mit der Ungerechtigkeit und obwohl das Gericht, der Mensch eigentlich das Gericht fordert, ist Gott langmütig. Ein besseres Beispiel, oder was heißt ein Beispiel, das es nochmal praktischer macht, ist in Römer 9. Da geht es um Pharao. Also Pharao ist als Beispiel, dass Gott ihn als Gefäß des Zorns nicht sofort vernichtet hat. Wenn, Vers 32 jetzt, wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Also das war Römer 9, Vers 22. Er sagt, Gott hat mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen. Und wenn wir in 2. Mose das aufschlagen, dann sehen wir, Gott sagt sofort, ich könnte ohne weiteres eine Pest senden und alle Ägypter töten und die Israeliten würden ohne Schwierigkeiten rausgehen. Was macht Gott? Er bezeugt sich von Plage zu Plage dem Pharao. Mit jedem Mal, wo Mose zu ihm kommt, fordert ihn auf, Gottes Macht anzuerkennen und Buße zu tun. Wenn Pharao um Gnade bittet, hört Gott auf das Gebet Moses, aber auf die Bitte des Pharao und gibt ihm ein Ende der Plage, obwohl er es nicht verdient hat. Langmut. Gott ist langmütig. Und vielleicht noch eine Stelle in Petrus' Brief. Das ist 2. Petrus 3. Vers 9. Da gab es Leute in der Gemeinde, die sagten, warum kommt der Herr nicht? Der hält seine Verheißung nicht. Und jetzt sagt Petrus, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott gibt Zeit, Zeit zur Umkehr und es zeigt seine Langmut. Während er die Zeit zur Umkehr gibt, erträgt er die Gottlosigkeit, die Rebellion und die Bosheit und ruft zur Buße, zur Umkehr. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Gebet. Paulus sagt, er betet für die Kolosser, dass Gott sie stärkt mit aller Kraft, zu allem Ausharren, und zu aller Langmut, und jetzt variieren die Übersetzungen etwas, aber ich würde das erstmal zusammenfügen, wie es hier die Schlachter tut, zu aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagend. Also nicht nur, dass Er will, dass wir dass er dafür betet, dass wir ausharren und Langmut haben, oder die gläubigen Kolosse natürlich, aber das überträgt sich auf uns, sondern dass wir das sogar noch mit Freuden tun und mit Dankbarkeit. Wenden wir das mal ganz praktisch an. Nehmen wir mal Luthers Übersetzung. Bist du geduldig? Manchmal hört man es so, dass Leute sagen, ich habe ja viel Geduld, aber manchmal reicht es dann auch. Wann sagen sie das? Wenn die Geduld am Ende ist, oder? Oder wir sagen, irgendwann hält es man nicht mehr aus. Oder wir sagen, genug ist genug. Jetzt reicht's. Und wir geben uns dann sozusagen den Freibrief, jetzt nicht mehr langmütig zu sein, beziehungsweise nicht mehr Geduld zu haben. Oder einfach nur das Recht, wenn wir jetzt die Anfügung nehmen, mit Freude dem Vater danksagend, zumindest mal das Recht zu haben, zu klagen, zornig zu sein, unfreundliche Worte zu haben. Die Aussagen, die ich gemacht habe, sagen etwas aus über unsere Grenze. Was ist hier die Grenze? Wo ist hier die Grenze in dem Gebet? Nach seiner herrlichen Macht, ja. Nach Gottes Macht. Es geht gar nicht um deine Kraft. Es geht nicht um deine Kapazität. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Je ungeduldiger du von Natur aus bist und je weniger Langmut du von Natur aus hast, je schneller kannst du es begreifen, dass du eine Quelle hast, die dich stärken kann mit genauso viel Langmut, wie jede Situation es erfordert. Und die Verheißung sogar gibt, zu ihm zu kommen und genau alles zu bekommen, was du brauchst, um diese Loblieder, diese Langmut, dieses Ausharren und diese Geduld zu haben, diese Langmut zu haben. Das heißt, nicht deine Kraft ist gefordert, sondern es ist gefordert, dass du mit deiner Kraft sogar kapitulierst und zu dem kommst, der den Schwächsten so mächtig machen kann, wie von Natur aus den Stärksten. Das ist Jesaja 50. Die harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler, sie laufen ohne matt zu werden. Das Interessante ist, er sagt vorher, Jünglinge werden müde und junge Männer ermatten. Und er sagt, da wo die natürlich größte Stärke ist, da ist Versagen. Das ist Versagen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und das ist, was dieser Vers uns, was dieses Gebet uns lehrt. Ja, du siehst deine Grenze, du siehst, das überfordert deine Stärke, natürlich. Aber schau, welch ein Vorrecht du hast. Du hast ein Vorrecht zu beten, wie Paulus betete. Und wir haben das Vorrecht, um es nochmal zu wiederholen, einander zu unterstützen, so zu beten. Herr, mach, dass er aufhört, gemein zu sein. Oder du betest, Herr, mach, dass mein Bruder, meine Schwester so viel Langmut und so viel Geduld hat, dass diese Gemeinheit ihn herrlicher, langmütiger, demütiger macht und vor allem, dass deine Herrlichkeit umso größer wird. Es ändert unsere ganze Sichtweise, wie wir beten. Und das ist, warum diese Gebete so hilfreich sind und warum es so wichtig ist, nach diesen immer wieder auch unser Gebet auszurichten an die Worte Gottes. Ja, danke fürs Zuhören.